Ja, schade drum, ne, dass die Kirche den Leuten den Weihrauch so madig gemacht hat.
Voll, weil das ist, also alles, was da ja eingesetzt wird in dem Gebäude, ist ja alles ein Katalysator. Das ist ja, da habe ich mir auch gestern Gedanken drüber gemacht. Zum Beispiel Weihrauch wirkt ja psychoaktiv.
Heilige und Halunken, das ist der Podcast rund um die Frage nach Gott, Glaube und den Menschen. Theologie, Menschen, Welt. Derzeit noch lade ich mir mich interessierende Menschen ein und komme mit ihnen zusammen ins Gespräch über Theologie und Glauben und über die jeweiligen persönlichen Themen, die meine GesprächspartnerInnen so mitbringen. Und in den letzten Wochen ging es ja ganz viel um kritische Themen, um evangelikale und neokarismatische Kreise und geistlichen Missbrauch. Dann wurde es etwas ruhiger und jetzt kommt auch nochmal eine Folge, die sich etwas abhebt von den Themen der letzten Wochen. Aber diese Folge, die ihr hier hört, hat eine gewisse Besonderheit und zwar ist es die allerletzte, die ich im Alleingang aufgenommen habe. Ihr habt es hoffentlich inzwischen mitbekommen. Mareike ist jetzt Team von Heilige und Halunken. Und wir werden das fortan gemeinsam tun und das ein bisschen aufteilen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es machen, aber ihr könnt gespannt sein. Es wird wieder mehr Teamwork geben an dieser Stelle. Heute zu Gast ist Joyce. Joyce ist mir aufgefallen in Social Media und über ihre Kompetenz in Sachen Heilung und Kräutern. Und auch aufgrund ihres Glaubens und ihrer Sprachfähigkeit und Diskutierfreudigkeit in Social Media. Von daher freue ich mich, dass heute Joyce hier zu Gast ist und mit mir ins Gespräch kommt. Und ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal viel Vergnügen bei unserem gemeinsamen Gespräch.
Liebe Heilunken-Faninnen und Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Der Teaser hatte es schon verraten, heute geht es um Heilung im Großen und Ganzen. Und da auch mit verschiedenen Fokussen, Foki, Fokus. Was ist der Plural von Fokus? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, ich weiß es gerade nicht. Heute hier ist Joyce Brinkmann und sie wird uns etwas erzählen über das Thema Heilung und Methoden und Heilmittel. Und bevor sie das tut, möchte ich dich begrüßen, Joyce. Ich weiß, dass du gerade mit einer Infektion zu kämpfen hattest, weil du eine Verletzung mit dir herumträgst. Das heißt, Heilung befasst dich gerade ganz und gar. Magst du ein, zwei Worte darüber sagen, warum Heilung jetzt gerade so eine besondere, brisante Rolle in deinem Leben spielt?
Ja, das mache ich gerne. Wurde im letzten Jahr auf einem Konzert angegriffen in Essen. Und der Täter, ich sage jetzt einfach mal, der Täter hat mir das Bein gebrochen. Das hat leider schwerwiegende Folgen gehabt. Ich habe alles an Komplikationen mitgenommen. Also ich hatte vor der Operation hatte ich dann im Krankenhaus dann noch eine Corona-Infektion dazu bekommen. Dadurch ist dann die OP verschoben worden. Dann habe ich nach der Operation eine Wundinfektion gehabt. Und das hatte dann weitreichende Folgen, dass sich die Nähte am Bein wieder geöffnet haben. Die sind auch bis heute teilweise offen. Und hatte dann durch das Jahr weg mehrfach mit Infektionen im Bein zu kämpfen. Und das ist jetzt, also Stand jetzt ist, ich kann ohne Krücken gehen. Und zum Glück, der Fuß ist noch nicht so beweglich, wie er sollte. Also das wird auch laut Ärzten nicht mehr hundertprozentig. Das ist auch nicht mehr richtig im Lot alles. Und aber ich bin noch im Prozess und mal schauen, was am Ende daraus wird.
Du sagst das irgendwie sehr gefestigt. So hört es sich für mich irgendwie an. Das ging sicherlich nicht von heute auf morgen.
Nee.
Wenn du an diese Verletzung denkst, die dir ein Täter, das hast du ja richtig gesagt, zugefügt hat, Wie integrierst du das Unternehmen? Welche Interpretation gibst du dem Ganzen? Ich habe so den Eindruck, dass da irgendwie auch ein Narrativ hintersteht oder zumindest eine Deutung für dein Leben. Wie gehst du mit dieser Krankheit um in deinem Leben?
Oh, da habe ich ganz viele Prozesse hinter mir. Also ganz am Anfang war das viel mit Zorn verbunden. Also, dass ich mich mit der Person, die mir das angetan hat, mich nicht versöhnen konnte. Und auch durch die körperliche Entfernung. Also, ich kann mich nicht mit ihm unterhalten und fragen, warum hast du das getan? Und so Dinge, dann findet man irgendwie am Anfang keinen seelischen Frieden und denkt da ganz viel drüber nach. Und das hat dann in meinen Augen auch ganz viel Einfluss auf meine Heilung gehabt. Ja, und da habe ich am Anfang ganz stark dran gearbeitet, an dieser Vergebung. Da bin ich auch noch immer drin, weil das in meinen Augen für meine Seele ein sehr zentraler Teil der Heilung ist.
Das heißt, du brauchst die Versöhnung damit.
Also nicht, wie ich eben gesagt habe, im Sinne von, ich führe ein Gespräch mit dieser Person und der nennt mir irgendwelche Gründe oder so. Man kann ja auch auf Abstand vergeben, aber das ist ein innerlicher Prozess und das ist ja etwas, also die Verletzung, die mir zugefügt oder die mir zugefügt wurde, ist ja immer etwas, was ich bei mir trage und Narben, die ich immer sehen werde, und die mich da immer dran erinnern werden. Aber dass ich irgendwann anders da drauf schauen kann als heute, und dieser Person das nicht mehr vorwerfe, das ist, das ist in meinen Augen eine Verschiebung der Energie, in der man sich dann da dem Täter etwas vorwirft. Und das kostet mir selbst Energie.
Das heißt, die Verbindung oder die Verknüpfung, die du ziehst mit der Erinnerung an diese Verletzung, werden neu vergeben, gewissermaßen. Dass du sagst, du verbindest damit neue Inhalte, du versuchst das nochmal neu zu interpretieren, neu zu deuten, umzudeuten vielleicht auch. Also es ist nicht einfach nur die Erinnerung daran, dass dir was Schändliches passiert ist, dass jemand dir Gewalt zugefügt hat, sondern dass daraus vielleicht noch was anderes erwachsen kann.
Auf jeden Fall. Also das habe ich die letzten Monate erlebt. Erstmal habe ich durch diese Situation ganz viele Personen kennengelernt, die ich sonst niemals kennengelernt hätte. Also angefangen hat es schon im Krankenhaus. Da haben insgesamt, während ich da lag, glaube ich, 3 oder 4 Frauen neben mir im Zimmer gelegen. Ja, mit einigen von denen bin ich auch noch in gutem Kontakt. Dann die Physiotherapiepraxis. Also ich habe sehr nette Physiotherapeuten und mit einem davon habe ich mich auch angefreundet. Ja, und die hätte ich vielleicht niemals getroffen ohne diese Situation. Und solche Dinge finde ich schön. Also da sehe ich auch wieder gute Dinge. Was ich auch sehe, und das hat mir auch noch mal einen ganz anderen Blick geöffnet, ist, wie werden Menschen mit Behinderung behandelt? Welche Worte sagen Menschen? Also ich habe also schon ganz oft das Wort Krüppel oder sowas gehört. Und dann habe ich überlegt, ja, ist das jetzt eine Beleidigung oder, weil heutzutage wird das eher so als Beleidigung aufgefasst, aber es war ja mal eine Bezeichnung für eine geschädigte Person aus einem Krieg. Und ja, und über solche Dinge denke ich irgendwie nach.
Da geht es natürlich auch um Status, ne? Den man dann eben so hat. Also gerade wenn man als Geschädigter aus dem Krieg zurückkehrt, ist ja die Frage der Versorgung zu stellen. Und wenn du dann eben als Krüppel nicht mehr so leistungsfähig bist, dass du dich selbst versorgen kannst, braucht es dann natürlich irgendwie eine rechtliche Bezeichnung. Die ist dann irgendwann zu einer Beleidigung geworden.
Ja.
Aber du würdest dich ja wahrscheinlich nicht als Krüppel bezeichnen, oder?
Nein, auf keinen Fall.
Das Thema Heilung, das spielt für mich als glaubenden Menschen und als Theologen ja irgendwie eine Rolle, weil wir das Heilende auch immer dem Göttlichen zuschreiben. Mhm. Das gewissermaßen wäre eine, glaube ich, eine ganz plausible, gängige Aussage, Heilung kommt von Gott. Ja, irgendwie Gottes Wirken ist heilsam am Menschen. Das, wir glauben als Christinnen und Christen, dass Jesus auf die Welt gekommen ist als Gottes Sohn. Wir glauben, dass in diesem Geschehen, in diesem Ereignis, sich ein Heilsereignis erfüllt hat. Ja? Und da ist ihm Heilung schon mit integriert. Christus irgendwie als das Heil der Welt, das kann man alles sehr, sehr abstrakt ausformulieren. Woran glaubst du? Also wenn du an Heilung denkst, was liegt da dem zugrunde, welcher Glaube?
Also ich liebäugel schon sehr lange mit so christlichen Mystikern wie Johannes vom Kreuz, die so im Monismus angesiedelt sind. Und also, dass alles einem einheitlichen Grundprinzip, jetzt habe ich mich im Wort verzettelt, also eine Einheitsmetaphysik sozusagen. Und darin sehe ich auch Heilung, also dass Heilung auf allen Ebenen geschehen muss. Und das erfahre ich gerade selbst und die Gedanken hatte ich aber auch schon vor meiner Verletzung.
Also der Monismus, das wäre ja so ein Prinzip irgendwie der Einheit, dass alles auf ein Grundprinzip zurückzuführen ist. Mhm. Und das steht ja irgendwie im Widerspruch zum Dualismus, zum Pluralismus. Mhm. Das sind ja Dinge, die wir in der Gesellschaft erleben. Also ich würde schon sagen, unsere westliche Gesellschaft ist sehr geprägt davon, dass wir pluralistisch sind. Erlebst du das als Widerspruch für dich, dass du auf der einen Seite sagst, ich bin irgendwie von Monismus angetan, von einem einheitlichen Prinzip gewissermaßen, aber auf der anderen Seite erfahre ich die Welt und die Gesellschaft anders?
Ich erlebe das nicht als Widerspruch, weil wie soll ich das erklären? Wenn man dieses Gefühl, was bei mir vom Grundprinzip da ist, also zum Monismus, dann sieht man die Widersprüche, dann sind das keine in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie ich das gut in Worte fassen soll. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
Nee, das ist erstmal ja eine Frage der Betrachtung und der Wahrnehmung, ne?
Also genau, also ich habe eine andere Wahrnehmung dazu, ja, doch. Mhm. Also für mich ist das kein Widerspruch. Aber du hast recht, dass das, was wir erleben, ist oft im Widerspruch zum Monismus, ja.
Wie ist das, wenn du dich jetzt auch für, ja, also mystische Fragen sind das ja eigentlich, interessierst, also Johannes vom Kreuz, für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ist so einer unserer Mystiker in der katholischen Kirche. Das bedeutet, der hat mystische Erfahrungen gehabt, auch zum Teil Visionen, die er aufgeschrieben hat, die er in exzessiven Gebetszeiten auch erlebt hat und die er dann eben damit weitergegeben hat, ne? Dadurch, dass er es festgehalten hat. Und daraus ziehen ganz viele Leute, die das gut finden und interessant finden, Erkenntnisse, ne? Über Gott. Oder meinen, zumindest Erkenntnisse ziehen zu können. Ich will das nicht so absolut formulieren, weil ich immer sehr, sehr vorsichtig bin bei so subjektiven Erfahrungen. Ne? Mhm. Das sind ja erstmal mystische Erfahrungen, die sehr individuell sind, die sehr subjektiv sind. Die Kirche hat sich dann zu eigen gemacht, zu sagen, wir müssen gewissermaßen attestieren, ob wir diesen Erfahrungen Glauben schenken können, so wie sie uns wiedergegeben worden sind. Und die werden dann gewissermaßen zum Allgemeingut der Kirche durch die Anerkennung der Kirche. Also die Kirche übernimmt da die Deutungshoheit, weil sie sagen muss oder sagen möchte, wir können jetzt nicht alles glauben, was irgendwelche Leute erfahren haben. Wir müssen das immer noch mal ein bisschen durch unsere Prüfsiegel bestätigen. Und da geht es immer darum, das entgegenzuhalten oder das daneben zu legen, was wir von Gott meinen zu wissen. Ja? Oder mit gutem Recht glauben zu können. Ne? Das sind dann biblische Erfahrungen, Traditionen der Kirchenväter, alles so, was althergebracht ist und was schon irgendwie nah daran war, das muss dem auch entsprechen. Ne? Sonst können wir an diese mystischen Erfahrungen irgendwie nicht glauben. So, das ist erstmal so das Prozedere, so ganz grob erklärt, was die Kirche irgendwie damit macht. Mystische Erfahrungen. Joyce, hast du mystische Erfahrungen selbst schon mal gemacht?
Ich habe eben, während du geredet hast, überlegt, wie ich das besser erklären kann. Und das ist ja auch Teil der vedischen Philosophie zum Beispiel. Dort gibt es einen Weltgeist, der Atman, und der Menschengeist, der Brahman. Und die sind im Grunde eins. Und Arthur Schopenhauer hat zum Beispiel auch ein Zitat aus der vedischen Philosophie sehr bekannt gemacht. Tattvam Asi, das bist du, ist das Zitat. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe und dann mit diesem Satz in der Seele auf die Welt geschaut habe, da habe ich ganz viele Erfahrungen gemacht, ob es jetzt bei einem Naturspaziergang ist. Ja, dass ich wusste, das bin ich. Also, dass jedes Lebewesen, jede Pflanze einen Kern hat, der mit mir gleich ist.
Kannst du noch mal ein paar Sätze zu dieser philosophischen Strömung sagen?
Zur vedischen Philosophie. Ja, die Veden. Das ist sehr schwierig zu lesen. Ich habe es mal von einem Freund ausgeliehen. Ich habe die erste Seite gelesen und schaut so, ja, frag mal was dazu und dann kann ich es vielleicht beantworten.
Ja, also ich weiß darüber eigentlich nicht viel. Ich würde das im Hinduismus einordnen. Ist das korrekt? Also ist das irgendwie eine Philosophie ist, die mit dem Hinduismus verbunden ist?
Ich meine ja, das, also weiß ich jetzt nicht genau, das müsste aber der Ursprung davon sein. Ja, jetzt habe ich hier was angezettelt. Da hätte ich mich besser informieren sollen vorher.
Na gut, also wir ordnen das mal so ein bisschen ein. Also die vedische Philosophie ist im Prinzip verbunden mit der hinduistischen Welt. Und das, was ich weiß, ist so, dass das Wort Veda eben sowas bedeutet wie hören. Und das Wissen innerhalb dieser Philosophie ein tradiertes Wissen ist, das eben von den vorigen Generationen weitergegeben wird und gesagt wird, erzählt wird. Und wir haben unser Wissen gewissermaßen durch die Verbundenheit mit den Generationen und durch die Weitergabe dieses Wissen. Und das ist sehr, also für mich erstmal undurchsichtig, weil es nie so richtig klar ist und man auch, glaube ich, viel mit Gefühl arbeitet, mit einem Körpergefühl, mit Erkenntnis, die von innen herkommt. Oder? So, also dass die Erkenntnisquelle erstmal, also auf der einen Seite so das tradierte Wissen der vorigen Generation ist, aber vor allem du selbst, ne, dass du ja irgendwie zu deiner Erkenntnis gelangst, dadurch, dass du, weiß ich nicht, mit dir im Einklang bist, indem du Geister befragst, indem du mit deiner Umwelt in Kontakt trittst, aber dass du vor allem derjenige, diejenige bist, die die Erkenntnisquelle ist. Oder?
Ja, und ganz am Ende, um da an deine Erklärung was dran zu hängen, geht es darum, wirklich mit mit dem Weltgeist eins zu sein. Das ist das höchste Ziel. Ich weiß, dass die verschiedene Schriften haben, die heißen die Upanishaden. Da gibt es allerhand Empfehlungen zur Ernährung, zu Musik, zur Sport, jetzt allgemein ausgedrückt, was dann im Yoga geendet ist. Und und diese Dinge sollen den Menschengeist mit dem Weltgeist sozusagen vereinen.
Das ist ja schon mal irgendwie eine spannende Formulierung. Das würde ja bedeuten, dass der Weltgeist erstmal etwas Gutes ist, nach der Deutung.
Ja.
Ja, also weil Weltgeist, das ist ja nicht so weit weg vom Zeitgeist. Und da würde die katholische Kirche vehement widersprechen und sagen, Moment, der ganze Modernismus, die ganzen modernen Entwicklungen unserer Gesellschaft, unserer aktuellen Gesellschaft, die führen eigentlich einen Keil zwischen Gott und Menschen. Und da gibt es eine grundlegende Skepsis, die uns irgendwie ein bisschen verordnet wird. Gegenüber dem Zeitgeist oder dem Weltgeist, würde ich das nennen. Fragen wir mal anders. Wie bist du darauf gekommen, dich mit diesen Strömungen auseinanderzusetzen und was fasziniert dich genau daran?
Das kam, also alles hat ganz angefangen, dass ich mich also begonnen habe, mit Pflanzen zu beschäftigen und meine Liebe zu Pflanzen entdeckt habe. Und dann habe ich ein Buch gelesen von einem Förster, ist der, glaube ich, beruflich. Peter Wohlleben heißt der. Der hat ganz viele Bücher über Bäume und den Wald geschrieben. Und seine Lieblingsbäume sind Buchen. Und in einem Buch hat er ganz viel über den Buchenwald geschrieben. Und ich fand das so wunderschön, also ein Wald produziert ja zum Beispiel kein Müll. Und dass ein Wald eine Einheit ist, dass die Bäume sich gegenseitig, also dass die gegenseitig mit ätherischen Ölen kommunizieren, dass die in Einheit mit den Pilzen im Boden leben und im Grunde umgekehrt zum Menschen sind, also sozusagen mit dem Kopf im Boden stecken und die Füße nach oben zeigen. Und da habe ich ich weiß jetzt gar nicht, war es bei ihm oder bei einem anderen, dass unser Blut, also das Hämoglobin, sehr ähnlich chemisch aufgebaut ist wie das Blattgrün, also das Chlorophyll, das nur zwei Chemikalien sozusagen, also Eisen und Kupfer ist es, glaube ich, nee, Magnesium, getauscht ist. Und das fand ich total interessant, dass das auf chemischer Ebene und so ähnlich ist. Und da hat das angefangen, mich so zu interessieren, dass in alles ein Kern sozusagen ist.
Es ist interessant, dass du diesen Mann anführst, denn er ist schon irgendwie auch eine Schnittstelle. Denn der hat an Diskussionen teilgenommen zum Thema Waldfriedhof. Und das war eine große Kontroverse innerhalb der Kirche oder innerhalb der Kirchen. Denn es ging darum, also heute ist das gang und gäbe, dass Menschen in Wäldern begraben werden, beerdigt werden. Damals war die Kontroverse losgetreten, da man befürchtet hat, dass das eine zu große Anonymität bedeuten würde für die Bestattung. Und zum anderen eben geht es da theologisch um die leibliche Auferstehung. Und die katholische Kirche war lange Zeit eben gegen Feuerbestattung, ne, weil sie gesagt hat, wir müssen als ganzer Leib, als ganzer Leichnam eben in die Erde. Sonst würde das einfach von der Symbolik dem widersprechen, was leibliche Auferstehung meint, nämlich als ganzheitliche, als ganze Person wieder aufzuerstehen. Und der Wohlleben ist dann damit aufgetaucht, weil er eben auch solche schönen Zyklen dargestellt hat. Ne? Also du redest jetzt hier vom Kopf der Bäume, die Wurzeln sind. die Wurzeln sind und dass gewissermaßen dieser Organismus für sich selbst sorgt, dass der in einem gewissen Einklang sich befindet und dass das eigentlich auch schöne Bilder sind für das menschliche Leben, gerade so zyklisch zu denken. Aber die Theologie ist dann immer so schnell dagegen, weil das sehr schnell so wirkt, dass der Mensch und die Natur sich selber genügen. Und dass es dann eben kein Eingreifen einer höheren Macht, eines Gottes bedarf. Und das Ganze würde dann eben Gott obsolet machen. Und deswegen habe ich da auch so nachgefragt, wegen der inneren Erkenntnis der vedischen Philosophie, weil das eben auch so eine Grundangst ist gegenüber anderen Denkrichtungen, die eben ohne einen Gott auskommen. Die Selbsterlösung ist Frage. Denn was die Theologie sagt, ist, wir sind erlösungsbedürftig als Menschen. Das heißt, wir sind vergänglich. Am Ende unseres Lebens wird der Tod stehen. Und aus diesem Tod können wir uns selber nicht befreien. Und deswegen, also wir haben diese Grundangst vor diesem Tod und brauchen gewissermaßen eine Kraft, eine Person, einen Gott, der uns daraus zieht. Ja? Wie ist das denn für dich, wenn du jetzt so zyklisch denkst und eben von dem Wald auch so ein bisschen romantisieren, will ich das mal ein bisschen despektierlich ausdrücken, berichtest? Wie ist das denn für dich? Welche Rolle spielt Vergänglichkeit? Welche Rolle spielt der Tod? Und welche Rolle spielt dann eben auch so eine Erkrankung, die vielleicht auch auf einen Tod hinausführt?
Auf den Wald bezogen jetzt?
Grundsätzlich, glaube ich. Also der Wald ist vielleicht nur ein Bild dafür. Wie siehst du das? Also welche Rolle spielt der Tod in deinem Leben und was macht er? Wie verändert er das Leben nach deinem Verständnis?
Also da hatte ich vor 2 Jahren eine tiefgreifende Erkenntnis, da ist eine sehr gute Freundin von mir gestorben. Und das ist also dazwischen, also zwischen dem Tod davor, den ich erlebt habe in der Familie jetzt, und dann von dieser Freundin lag sehr viel Zeit. Und dann greift man erstmal auf bekannte Muster zurück und läuft diesen ganzen Weg mit, der dann vorgeschrieben ist, sozusagen, wie das dann alles gemacht wird, so. Und dann war ich, Leichnam wurde dann aufgebahrt beim Bestatter und ich wollte unbedingt da nochmal hin und sie sehen. Und bin dann da gewesen und hatte auch so einen kleinen Brief geschrieben und habe ihr den mit reingelegt. Und dann habe ich so auf sie runtergeschaut und dann dachte ich, das ist ja gar nicht, also ich habe gar nicht meine Freundin in diesem Körper erkannt. Und das war, also da habe ich irgendwie richtig Frieden mit dem Tod irgendwie geschlossen. Vorher war das, also als Kind hatte ich zum Beispiel ein Erlebnis, da ist mein Opa gestorben und meine Mutter war so, ja, nee, du darfst nicht mitkommen und nicht gucken, weil das könnte dich traumatisieren und du sollst ihn lieber so in Erinnerung behalten, wie er war. Und das fand ich als Kind total schlimm und dann habe ich irgendwie nicht richtig gelernt, in meinen Augen damit umzugehen. Und das habe ich irgendwie in der Situation total nachgeholt alles. Also da habe ich richtig Frieden damit gemacht. Das war wunderschön. Ich habe gedacht, nee, das ist nur ihre leibliche Hülle und die wird jetzt in die Erde zurückgegeben, zerfällt dann jetzt über die Jahre in die Elemente. Und dann wird das wieder eins mit der Welt und dann kann da wieder was Neues draus entstehen. Aber ihre Seele, das war meine Freundin.
Schön, dass du das,
jetzt, ja.
Schön, dass du das so sagst. Ich hatte in der letzten Folge eben das Gespräch auch geführt zum Thema Tod und da habe ich ja mit einer Bestatterin und einer Religionslehrerin gesprochen und die haben Ähnliches gesagt. Also das ist durch die Erfahrung einen geliebten Toten zu sehen, den Frieden mit dem Tod gab.
Ja.
Dass der Tod gewissermaßen dadurch den gefährlichen Stachel verlor, dadurch zu etwas Selbstverständlichem, zu etwas, will ich sagen, Willkommenem, aber zumindest zu etwas Erträglichem wurde, das einfach jetzt als Bestandteil dieses Lebens erfahren wurde und gedeutet werden kann. Von daher herzliche Einladung, nochmal alte Folgen sich anzuhören. Die bleiben immer aktuell. Klammer zu. Thema Heilung nochmal.
Ja.
Also ich glaube, das ist relativ nachvollziehbar, wenn ich sage, der Mensch strebt danach, heile zu sein, heil zu sein, Heilung zu erfahren. Heilung umfasst für mich eben auch die Abwesenheit von Schmerz. Das muss ja nicht nur physischer Schmerz sein, kann ja auch psychischer, emotionaler Schmerz sein, die mich irgendwie zerreißen, nicht ganz sein lassen. Und für mich ist so die Frage, es gibt nicht immer die Aussicht im irdischen Leben auf Schmerzlosigkeit. Es ist oft so, dass Schmerzen irgendwie das Leben begleiten, ob es jetzt einfach nur der Ischias ist oder einfach ein verrenktes Gelenk oder eben was Chronisches, auch Nervenkrankheiten, was auch immer. Was haben die Schmerzen uns beizubringen? Würdest du so eine Formulierung mittragen, dass die Schmerzen uns etwas lehren oder notwendig sind? Oder würdest du sagen, sie sind einfach ein notwendiges Übel, mit dem wir zu leben haben?
Nee, das, was du als letztes gesagt hast, würde ich gar nicht sagen. Also das als Übel bezeichnen. Also grundsätzlich ist Schmerz ja erstmal ein Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Ob das jetzt seelischer Natur ist oder körperlicher Natur, es deutet ja, also jetzt auf körperlicher Ebene, auf eine Erkrankung hin. Viele seelische Ursachen von Schmerz sind Zorn und Schuld. Und das, dann kommen wir wieder zum Punkt Vergebung, was ich am Anfang gesagt habe, weil das beides Vergebungsthemen sind. Zorn ist, ich kann dem anderen nicht vergeben, und Schuld ist, ich kann mir selbst nicht vergeben. Und ja, da in eine Versöhnlichkeit zu kommen. Und es ist auch eine Form von Krankheit, weil ja, man sich von seinem gesunden Selbst sozusagen abgewendet hat.
Würdest du sagen, Versöhnung ist auch dazu da, um Schmerzen aus dem Leben zu treiben?
Ja, definitiv.
Du hast das auch professionell gelernt. Du hast dich mit Heilung und Heilpflanzen genauer beschäftigt. Was hast du genau gemacht, um das nochmal für die anderen zu verstehen, verständlich zu machen? Was hast du gelernt genau diesbezüglich?
Also angefangen nach dem Abitur habe ich mit Psychologie und Neurowissenschaften in den Niederlanden. Das habe ich abgebrochen, weil das, ja, also ich war erstmal grundsätzlich in einer schwierigen Lebenssituation zu der Zeit, und dann wurde das das ist in Trimestern, im dritten Trimester war das, glaube ich, dann kam nur noch Statistik und irgendwas, das war alles irgendwie voll nicht mein Ding. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist hier nichts, und habe meine Zelte abgebrochen in Maastricht und bin nach Deutschland zurückgekommen und habe dann mich hier eingeschrieben für soziale Arbeit und habe erstmal keinen Studienplatz bekommen, obwohl mein Numerus Clausus gar nicht so schlecht war. Und habe dann erstmal so ein bisschen rumgejobbt, habe dann aber tatsächlich den Studienplatz bekommen, habe soziale Arbeit einen Bachelor gemacht. Und vor 3 Jahren habe ich eine Ausbildung als Aromatherapeutin in einer Heilpflanzenschule in Dortmund angefangen. Und ja, um da sozusagen meine Liebe zu Pflanzen mit Wissen zu vereinen. Mit professionellem Wissen.
Aromatherapeut. Bist
Ja.
du dann, also ist das dann deine Bezeichnung?
Jein. Also das, ich kann mich, glaube ich, rechtlich gesehen so bezeichnen, wenn ich eine, also zum Beispiel jetzt Heilpraktikerin wäre. Also ich könnte jetzt nicht draußen an meiner Haustür Aromatherapeutin hängen, glaube ich nicht, dass das rechtlich in Ordnung ist. Und ich darf ohne diese Profession oder ich sage jetzt mal ein Medizinstudium oder sowas sowieso keine krankheitsbezogenen Aussagen dann machen. Also sagen, das ätherische Öl hilft bei dieser Sache. Das ist rechtlich alles nicht okay. Und ja.
Was ist eine Aromatherapeutin? Genau.
Also Aromen sind, also beziehen sich auf ätherische Öle, also die Essenzen von Pflanzen. Und Aromatherapeuten benutzen diese Aromen auf therapeutische Weise und zwar auf verschiedenen Ebenen. Man kann die körperlich anwenden, man kann die innerlich anwenden oder halt durch den Geruchssinn. Dadurch wirken die dann auf das limbische System und dann auf die Psyche auch. Genau, auf diesen Ebenen kann man die einsetzen. Und ja, da haben die verschiedene Wirkweisen und das ist halt das Interessante an den Essenzen der Pflanzen.
Ist es so, dass dann, wenn du jetzt Menschen berätst, das so ist, dass sie zu dir kommen und sagen, ich möchte etwas haben, um dieses und jenes zu bekämpfen, um dieses und jenes besser zu machen? Ist es so eine, wie so eine medizinische Behandlung, dass man so sagt, ich habe hier ein Leiden, befreie mich mal davon, oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Also unter uns gesagt, in meinem Freundeskreis und Familienkreis mache ich das natürlich, aber gewerblich kann ich das natürlich nicht machen, wie ich das eben erörtert habe, aus rechtlichen Gründen. Aber ja, also ich bin, also die meisten würden mich als Kräuterhexe bezeichnen. Und also mir wurde auch schon oft gesagt, dass ich wahrscheinlich im Mittelalter verbrannt worden wäre. Und ja, aber die wissen, ich kenne mich damit aus und die fragen mich dann bei konkreten Themen, beziehungsweise oder wenn ich irgendwas mitbekomme, die mir irgendwas erzählen, dann sage ich, hast du schon mal nachgedacht in die und die Richtung? Und die meisten wissen das überhaupt nicht. Das ist komplett aus unserem Wissensschatz sozusagen verloren gegangen und aus der Intuition.
Kannst du das ein bisschen ausführen? Also wenn du jetzt an solche Behandlungen denkst, was ist das konkret? Also kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen? Was ist aus unserer Intuition inzwischen entfernt? Was können wir mit Heilpflanzen heute noch erreichen? Was können wir zurückholen an Wissen? Und ja, was macht das mit unserer Psyche, unserem Körper? Einfach so ein paar Einsatzgebiete nochmal erläutern.
Also, ich habe gerade, während du das gesagt hast, überlegt. Ich habe das schon sehr früh bei meinen Hunden beobachtet, dass die zwischendurch zu bestimmten Jahreszeiten von so auf der Wiese von so bestimmten Blümchen die Blätter abfressen und sowas. Und dann habe ich mich schon gefragt, so, ja, wieso machen die das? Aber die wissen das intuitiv. Die riechen, okay, diese Pflanze hat viele Bitterstoffe. Das regt zum Beispiel dann die Gallenproduktion an, was dann meiner Verdauung hilft. Und dann fressen die das und dann geht es denen super. Aber mit so einer Intuition gehen Menschen ja gar nicht mehr raus. Die wissen gar nicht, was wächst eigentlich um mir herum. Und ja, das ist halt das Interessante.
Gibt es dann auch rituelle Einsätze gewissermaßen oder das rituelle Einsetzen von Pflanzen? Hast du da auch eine Ahnung?
Ja, also ich bin, oh je, ich tut mir leid, dass ich so eine komplizierte Person bin. Also ich bin mit 17 in eine japanische Heiltechnik, die heißt Reiki, eingeweiht worden. Und das ist sehr nah an der Krankensalbung. Also das ist eine Heilmethode, wodurch man per Handauflegen, wodurch die Person Energie in die kranke Person sozusagen fließt. Also ich fungiere dann sozusagen als Kanal. Und das mit der Aromatherapie kann man zum Beispiel in dem Zusammenhang einsetzen. Also, dass ich sage, ich behandle dich jetzt energetisch, aber auch zum Beispiel durch Wasserdampfdestillation, nicht Destillation, man kann zum Beispiel Pflanzen verräuchern oder in so einem Diffusor im Raum vernebeln. Aromatisiere ich sozusagen den Raum mit einem balsamischen Öl, sage ich jetzt zum Beispiel, was sehr einhüllend wirkt und beruhigend. Und dann kann ich die Person energetisch behandeln. Und das kann man so zum Beispiel kombinieren dann.
Das Wissen über die Pflanzen, über die Wirkmechanismen und Wirkstoffe, woher stammt das?
Meinst du jetzt generell?
Das Wissen, also wenn du jetzt so eine Ausbildung machst zur Aromatherapie und es um Heilpflanzen geht und dergleichen, woher stammt dieses Wissen?
Das ist ja schon, also da war der Jesus noch gar nicht geboren. Das ist schon uralt. Also ich glaube, 7000 vor Christus hat man schon die ersten Ölauszüge, also dass man in fettem Öl Pflanzen Wirkstoffe ausgezogen hat, gefunden in China. Und das, ja, das. Also wie die das herausgefunden haben, keine Ahnung, wahrscheinlich durch Ausprobieren. Also eine sehr bekannte Heilpflanze in der Bibel ist zum Beispiel Weihrauchharz. Das haben die zum Reinigen genommen und für alles Mögliche an Krankheiten eingesetzt, als Pulver oder das Harz selber an sich. Räume, also damit geräuchert, um die zu reinigen. Und ja. Dann hat man Ursache-Wirkung gehabt und nachher kam dann natürlich die moderne Forschung dazu, also dass man auf chemischer Ebene gesehen hat, dass die verschiedene Wirkstoffe haben, die eine Ursache eine Ursache, eine, dass die eine Wirkung haben, so.
Du hast schon angefangen, also Weihrauch findet Erwähnung in der Bibel. Schauen wir mal noch ein paar andere Pflanzen. Was gibt es da noch so in der Bibel?
Also, ich habe letztens irgendwo, ich habe das Buch eben nicht mehr gefunden, ich habe mein ganzes Regal durchgesucht. Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass der Apfel am Anfang gar nicht ein herkömmlicher Apfel war, sondern ein Granatapfel gemeint war. Und dass ganz viele botanische, also dass die damals andere botanische Bezeichnungen hatten, logischerweise. Und durch die jahrhundertelange Übersetzung Fehler passiert sind. So zum Beispiel auch, wenn Weizen genannt wird, ist damit gar nicht der Weizen gemeint, den wir jetzt heute im Regal stehen haben, sondern Emmerkorn und der wird heutzutage wieder zurückgezüchtet. Was
Also
kann ich noch
das mit
sagen?
dem Granatapfel ist tatsächlich eine interessante Geschichte, denn den Apfel, den wir heute als Apfel kennen, den gab es in Palästina und im Orient so nicht, sondern es
Genau,
ist wahrscheinlicher, dass es
deswegen.
der Granatapfel ist, aber selbst das weiß man nicht hundertprozentig, sondern es geht um eine Frucht der Erkenntnis
Ja.
und mehr ist da eigentlich nicht überliefert.
Vieles ist auch einfach symbolisch, muss man jetzt mal dazu sagen. Und in demselben Zusammenhang habe ich auch gelesen, dass der Honig, der jetzt zum Beispiel bei Moses in Bezug auf das Land, in dem Milch und Honig fließen, genannt wird, dass das gar nicht Honig, also Bienenhonig sein soll, sondern was die im arabischen Raum machen, ist aus Datteln eine Paste, einen Sirup sozusagen auskochen. Und das haben die wohl als Honig bezeichnet. Ist ja auch sehr süß. Datteln sind auch sehr nahrhaft. Ich weiß nicht, hast du schon mal Datteln
Ja,
gegessen?
ja.
Ja, also so drei Datteln, das reicht, ne?
Ja, schon sehr intensiv.
Ja.
Sehr, sehr, sehr süß. Im Übrigen auch ein Fasten, eine Fastenspeise im Ramadan,
Ja.
um sich dann so ein bisschen wieder heranzutasten ans Essen. Also man darf nicht zu viel essen, wenn man die ganzen Tage irgendwie fastet. Und da fängt man gerne an mit ein, zwei Datteln, den Magen wieder daran zu gewöhnen.
Welche Pflanze auch genannt wird, ist Zimt. In dem Fall wird das Cassia genannt. Das wurde in Ägypten zum Beispiel zur Eindämmung von Epidemien benutzt. Und ich weiß nicht, kennst du die Legende vom Essig der Diebe aus Frankreich?
Nee.
Die Legende ist 1720 entstanden und haben und zwar haben vier Räuber mit einem Essigauszug. Die haben Pestkranke oder Peststerbende bestohlen und die wurden dann nachher vor Gericht gestellt und dann wurden die gefragt, wie habt ihr das eigentlich gemacht, ohne euch anzustecken und zu sterben? Und dann haben die gesagt, dass die aus verschiedenen Pflanzen in Essig einen Auszug gemacht haben und dass die den sozusagen in ihren Schnabelmasken getragen haben. Und das Gericht hat denen dann angeboten, dass die, wenn die ihnen das Rezept geben, dass sie Straffreiheit bekommen. Und unter anderem war da auch Zimt drin, weil Zimt ist sehr antibakteriell, das wirkt auch gegen Pilze, gegen Viren. Da war noch drin, also auch sehr interessant, weil da viele Pflanzen aus der Bibel drin sind. Weinraute, Wermut, Rosmarin, Wacholderbeeren, Lavendel, Palmuswurzel, Knoblauch, Zimt, Muskatnuss, Nelke, Pfefferminz, Engelwurz und Kampfer sind alles super, also im Fall jetzt von ätherischen Ölen, also um auf verschiedenen Ebenen ja, bakterielle Erreger, Viren und Pilze zu bekämpfen.
Das mit diesen Schnabelmasken ist ganz interessant. Die gibt es in Venedig ganz viel ausgestellt. Das war da voll das Problem, auch die Pest. Und sich da Dinge reinzustopfen, die nicht nur antiseptisch sind, sondern eben auch nochmal Gerüche verhindern und so. Ne? Das war
Ja.
so das Ding damals, dass man sich da so Kräuter reingestopft hat, um auch diesen Gestank zu ertragen zu können. Ja.
Und
Wenn
so ein
du,
Ess,
ja, erzähl.
was wolltest du sagen?
Nee,
Ach
nee,
so,
erzähl, erzähl.
und so ein Essigauszug wird ja auch genannt bei der Kreuzigung von Jesus, dass ihm ein Stab gereicht wurde mit Isop-Essig. Und ich habe mir jetzt eben auf meinen Spickzettel irgendwo aufgeschrieben, weil ich habe gedacht, warum Isop, habe ich gedacht, als ich das gelesen habe. Muss ich noch mal eben gucken. Habe ich mir doch nicht aufgeschrieben. Also ich weiß, dass das blutreinigend wirkt. Und ich kann mir also von der Symbolik her vorstellen. Weil ich benutze zum Beispiel Isop bei Halsschmerzen, dann habe ich gedacht, so, nee, das kann der alles nicht gebrauchen, wenn der am Kreuz hängt. Warum haben die dem das gereicht? Und dann habe ich gedacht, aber diese reinigende Wirkung, das fand ich irgendwie schön. So symbolisch, weißt du?
Ja, und das ist natürlich nicht ohne Grund genannt, der Isop. Der Isop-Zweig, der ist antiseptisch und der wurde bei den jüdischen kultischen Reinigungen verwendet. Also um auch den Tempel zu reinigen und eben auch Menschen damit zu besprengen. Dann hat man so irgendwie das in Wasser getaucht. Und das, was wir heute mit Weihrauch machen, also dieser Gestus, irgendwie in der katholischen Kirche ist es so, dass das Weihrauchfass geschwenkt wird, um den anderen zu inszenieren, heißt das, um eben auch deutlich zu machen, dass Gott in dir ist, dass du zur Heiligkeit berufen bist. Das ist so das eine. Aber auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch diese Reinigung nochmal deutlich zu machen, die Bedürftigkeit gereinigt zu werden. Das kommt eben aus der jüdischen Tradition und ist mit Isop und Weihrauch irgendwie zusammen verbunden. Und das hat sich bis heute gehalten. Also wir brauchen Reinigung. Ja, das ist irgendwie so das, was
Ja.
dann dadurch ausgedrückt wird. Wenn du jetzt auf deinen Alltag guckst, also du hast jetzt dieses Wissen, Heilpflanzen spielen eine gewichtige Rolle. Du bist auch insofern reinigungsbedürftig, als du einen Infekt hast. Was tust du mit diesem Wissen? Jetzt ganz konkret in deinem Leben, wie sehen deine Tage aus als in Anführungsstrichen
Also zum Beispiel am Sonntag, als es angefangen hat bei mir mit Schüttelfrost, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt irgendeinen Infekt. Ich wusste noch gar nicht, dass das was mit dem Bein zu tun hat. Bin ich erstmal von irgendeiner Atemwegsinfektion oder so ausgegangen. Und dann habe ich direkt gedacht, so, ich muss jetzt Thymian-Tee trinken, weil Thymian ist super gegen Atemwegsinfektionskrankheiten. Und da habe ich erstmal mit angefangen. Das merkt man dann auch direkt. Also wenn man anfängt, die Intuition auszubauen, dann merkt man das auch schon geschmacklich. Und das merkt man auch bei ätherischen Ölen. Wenn man die riecht, manchmal macht man die auf, dann stinken die. Aber das ist nicht, weil die irgendwie abgelaufen sind oder sonst was. Das kann natürlich auch passieren. Dann sind die, dann werden die halt ranzig, weil die sehr flüchtig sind und dann mit Sauerstoff reagieren. Aber an sich, wenn das ein frisches Öl ist, man riecht da dran, das stinkt, dann hat man entweder eine psychische Verknüpfung damit gemacht oder in meinen Augen, also da scheiden sich die Geister, entweder sagen manche, man braucht es dann, wenn es stinkt, oder man braucht es nicht. Aber ich bin dann eher der Meinung, man braucht es nicht. Also ich setze ja meine Nase ein und wenn es für mich gut riecht, so auf der Ebene denke ich dann. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, was du gefragt hast. Wie sieht mein Alltag aus dann? Ja, und dann war nach ein paar Tagen klar, dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist der Lymphknoten im Bein angeschwollen. Dann wusste ich, okay, es ist keine, und weil ich auch keine Atemwegssymptome hatte, es sind nicht die Atemwege. Ich muss jetzt irgendwas innerlich machen, was antibakteriell ist, und habe dann angefangen, Schafgarbe zu trinken. Ja, sehr viel Bitterstoffe. Viele Pflanzen, die übrigens auch in der Bibel genannt werden, haben viele Bitterstoffe, zum Beispiel Wermut. Ich weiß nicht, ob du schon mal Wermut-Tee getrunken hast. Das ist der übelst bitterste Tee. Ja. Also ich arbeite viel mit Tee, mit Räuchern. Ich habe zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann, hier ein Räucherstöfchen an. Man soll natürlich alles nicht so lange und für immer machen irgendwie, weil man denkt, das hilft jetzt, viel hilft viel oder so. Oder ich habe auch letztes Jahr zum Beispiel auch eine Weihrauchkur, also innerlich dann gemacht.
Also dann so harzigen Weihrauch gelutscht oder wie hast du
Genau, man kann
Zwiebeln?
das lutschen, man kann auch den ganzen Hartknubbel runterschlucken, dann löst sich das erst im Magen auf. Es gibt das mittlerweile auch als Kapseln zu kaufen, weil es schmeckt ein bisschen komisch, so seifig irgendwie. Ja, und dann hat man nicht den ganzen Geschmack vom Weihrauch sozusagen im Mund. Also ich mag Weihrauch sehr gerne und durch das Kirchenritual psychisch leider oft bei vielen negativ verknüpft. Ich habe mir gestern irgendwie bezüglich heute des Gesprächs da Gedanken drüber gemacht, habe gedacht, warum ist das eigentlich so, weil ich das oft auch ja, wie als Parfüm benutze, und dann oft so, welche Weihrauch, und die verknüpfen das wirklich richtig negativ mit Kirche, weil ich habe dann auch mal welche gefragt, ja, weil es da immer so langweilig war und ne, also siehst du, wie das funktioniert auf der psychischen Ebene? Man findet es da langweilig als Kind. Man wird angemault, wenn man zum Beispiel dann zu laut ist. So, psch, sei leise, da vorne redet einer. Dann wird Weihrauch und dann verknüpfst du den Geruch, der in dem Moment ist, mit der Situation, wie du dich gefühlt hast. Und dann zieht das sich durch das ganze Leben und manche können das gar nicht richtig benennen. Aber so wird das verknüpft, ne? Das ist voll interessant, oder?
Das ist ja ein Trauma, das setzt sich ja richtig fest. Also
Ja.
würde ich schon so sehen. Und ja, schade drum, ne, dass die Kirche den Leuten den Weihrauch so madig gemacht hat.
Voll, weil das ist, also alles, was da ja eingesetzt wird in dem Gebäude, ist ja alles ein Katalysator. Das ist ja, da habe ich mir auch gestern Gedanken drüber gemacht. Zum Beispiel, Weihrauch wirkt ja psychoaktiv. Also ja, sozusagen öffnen für Höheres auf der spirituellen Ebene jetzt. Wie du eben schon gut beschrieben hast, reinigend, auch beruhigend. Und alles andere dann, die Architektur, da hat ja auch Einwirkungen auf den Klang, dann die Fenster, also die bunten Fenster, da, also mit den Farben, dass alle Farben da drin vorhanden sind, mit Licht. Ja, also das sind alles sehr gute Katalysatoren, um da mit Gott in Verbindung zu kommen. Und deswegen ist es schade, dass das dann so negativ verknüpft wird.
Jetzt wird es doch interessant. Also das bisherige ist ja so, würde ich sagen, es gibt Wirkstoffe in Pflanzen. Dieses Wissen verhilft uns dazu, ihre Mechanismen kennenzulernen. Es ist ja wie eine Medizin, die man zu sich nimmt, die aber frei zugänglich ist. Und die Natur hält sie, stellt sie her. Dementsprechend werden sie auch wahrscheinlich gut verträglich sein und gut aufnehmbar für den menschlichen Organismus. Aber jetzt schneiden wir ja den Bereich der Bewusstseinserweiterung. Was ist da deine Erfahrung? Hast du da schon mit Pflanzen gearbeitet und was für Geschichten hast du da erlebt?
Ich spinne es mal kurz in mein Regal, weil ich habe ein paar, also zum Beispiel Passionsblume wirkt auch psychoaktiv. Johimbeerrinde, potenzsteigernd für Männer vielleicht interessant.
Was ist potenzsteigernd? Ich frage für einen Freund.
Johimbeerrinde.
Johimbarin,
Auch mit Y vorne
okay.
geschrieben. Ich frage für einen Freund. Der war gut. Ja, und was ja auch lange eine Tradition war und also man kann ja einige davon auch rauchen. Jetzt nicht zum missbräuchlichen Gebrauch. Es gibt ja auch mittlerweile heutzutage Kräutertabak zu kaufen. Ja, und das merkt man dann schon so, dass die teilweise eine beruhigende Wirkung haben.
Beruhigend, aber ich meine jetzt zum Beispiel der Johannes von Kreuz, der hat mystische Erfahrungen gehabt, sicherlich auch begünstigt durch einen gewissen Lebensstil oder auch durch einen Entzug. Das ist bei vielen MystikerInnen der Fall, dass die sich ziemlich runtergehungert haben. Ja? Die waren sehr durstig, sie waren
Beim
sehr,
Fasten, ja.
sehr hungrig. Ja, also dahinter steht natürlich so ein. Ja, so Dualismus könnte man sagen, dass man eigentlich den Körper überwinden möchte, um in die geistige Welt einzutreten, um dort eben auch Gott als Geistesgestalt begegnen zu können. Und der Körper ist dem Ganzen dann immer eher hinderlich. Und deswegen hat man den ziemlich schändlich behandelt, gerade in Zeiten des Mittelalters. Ignatius von Loyola kam dann erst ins Spiel, der dann auch so die Geistesläuterung mit hineingebracht hat, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Was ist da für dich hilfreich gewesen? Also du bist ja irgendwie mystisch interessiert, du interessierst dich für vielleicht auch Gebetserfahrungen, für geistige Erfahrungen, die über unsere irdische Wahrnehmung hinausgehen. Hast du da etwas eingesetzt schon mal an Pflanzen?
Nee, ich musste aber gerade an Fasten denken. Also ich habe vor, also auch, ich habe das jetzt aktuell nicht mehr gemacht, weil ich weiß und habe dazu auch keine Literatur gefunden. Deswegen habe ich es auch jetzt einfach nicht ausprobiert. Also mit meiner Beinerkrankung jetzt gerade und auch, dass der Knochen heilen muss und bestimmte Nährstoffe braucht und sowas, habe ich gesagt, ich faste jetzt einfach mal nicht. Also Fasten im Sinne von nichts essen. Aber beim Fasten hatte ich das tatsächlich. Also da stellt sich ja so ungefähr nach 3 Tagen so eine Fasteneuphorie ein, nennt man das. Und da spürt man wirklich, dass wenn der Körper nicht mit Verdauen beschäftigt ist, sondern nur mit dem Geist, dann ist man unfassbar glücklich. Ich kann das nicht beschreiben.
Es ist nämlich so, dass der Körper natürlich arbeitet, wenn er verdaut. Und das Essen, gerade dieses en passant, dieses Nebenbei-Essen, schwächt den Körper.
Total, das ist total schlecht.
Ja. Und das sind so Sachen, die man sich natürlich auch abgucken kann, aber nichtsdestotrotz gibt es ja in diesen Geschichten einfach so viel Radikalität, die ungesund war, dass ich da immer auch zur Mäßigung irgendwie rufen möchte.
Ja.
Und ja, also für mich ist dann die Frage bei diesen unterstützenden Pflanzen, inwieweit sie unsere Wahrnehmung auch so verstellen, dass wir vielleicht Dinge wahrnehmen, die gar nicht so existent sind, die gar nicht da sind. Hast du da keine Angst, keine Sorge, dass dich der Einsatz von solchen, also du hast jetzt ja nicht viel ausprobiert, aber andere Leute, die rauchen das Zeug ja, die setzen das sehr gezielt ein, auch für vielleicht so Tantra-Geschichten, also wo es dann auch in sexuelle Bereiche nochmal geht. Geht es dann, ist das nicht gefährlich, dass man dort vielleicht Dinge wahrnimmt und für wahr hält, die so gar nicht existent sind, sondern eher unserem Bewusstsein entspringen, unserer Wunschvorstellung? Wie stehst du dazu, zu den Gefahren?
Also du hast recht, es ist ein schmaler Grat von, also wir müssen aufpassen, dass wir ne, also in was ich als Bewusstseinserweiterung betrachte, dass das nicht zu sehr jetzt in eine negative schwappt. Aber der Grat ist wirklich schmal, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, das ist, wie soll ich das sagen, in einer Art Wahn sozusagen fällt. Und das ist dann, wie soll ich das ausdrücken, ja, also eine Art unrealistischen Touch bekommt. Ich glaube, ich kann es am besten erklären mit einer Situation, die ich mal erlebt habe. Und zwar, mit einer erkrankten Person, die Schizophrenie hatte. Und in der Psychose hat sie ganz viel aus ihrem Unterbewusstsein erzählt. Und nach außen hin wirkt das so, als ob das einfach alles ohne Zusammenhang ist. Und dann denkt man, was redet diese Person für einen Schwachsinn? Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich habe mich dann aber mal wirklich angestrengt und eine halbe Stunde versucht, anhand das, was ich über diese Person weiß, einzuordnen, wo ist das in ihrem Unterbewusstsein zu verorten? Das ist wirklich schwierig. Und das war auch anstrengend. Ich war danach total müde, wie nach einem ganzen Tag Uni. Aber der Filter ist sozusagen einfach weg in der Psychose und dann kommt das ganze Unterbewusste raus und dass das auf Menschen wirkt, heißt ja nicht, dass es das ist, weil das war es nicht. Das hatte alles im Unterbewusstsein eine Verankerung, aber machte auf Menschen, die diesen Bewusstseinszustand der Person nicht haben, keinen Sinn. Und deswegen ist das wieder eine Betrachtung aus zwei verschiedenen Wahrnehmungen, weil für sie macht das ja Sinn. Weißt du, wie ich meine?
Es ist ja ein bisschen so, welche Schablone legst du drüber, welche Brille hast du auf, um die Verknüpfungen ziehen zu können, die vielleicht zusammengehören, ne? Oder die Dinge verbinden. Und das ist also, das ist vielleicht ein bisschen ausgelutscht, aber es gibt ja die Kunst des Teppichknüpfens. Und es gibt dann eben zwei Seiten des Teppichs. Also auf der einen Seite das hervorragende, beeindruckende Muster. Und wenn du den aber richtig umdrehst, dann siehst du, dass es ein Kreuz und quer ist. Also die Verknüpfungen, die gezogen werden, erstellen ein wunderschönes Bild. Das ist aber für den Laien gar nicht so ersichtlich, dass dieses Bild dann am Ende herauskommt. So, ne? Also da ist eben eine Vorinterpretation oder eine Vorordnung irgendwie schon vorgenommen worden, die dieses Chaos in irgendeine Ordnung bringt. Und das ist für mich so ein Bild für unsere Welt. Wir sehen halt immer nur einen Teil davon und wir sehen diesen Teil auch nur, damit wir ein bisschen besser klarkommen mit dieser Welt. Also Autismus wäre dann so ein springender Punkt. Wie ist das denn, wenn wir diese Ordnung nicht haben und andere Reize noch hinzukommen und wir das dann ungefiltert alles gleichzeitig irgendwie wahrnehmen und nicht ordnen können? dann sind wir überfordert. So, ne? Und dann ist die Frage, wenn wir diese Kontrolle abgeben und dann nichts anderes sind ja diese Substanzen, die führen uns dann ja zu einer Kontrollabgabe, zu einem Kontrollverlust. Was sind wir dann fähig, noch mal wahrzunehmen? Ne? Und genauso mit so einer Psychose ist es dann eben auch so, das entzieht sich dann deiner Kontrolle, was da passiert. Und ja, wir selbst können da nicht mehr Herrin und Herr darüber werden, über diese Deutung, aber andere Leute können da drin vielleicht etwas erkennen. Deswegen sind die total hilfreich, sicherlich für Leute, die sich damit auskennen. Aber für den Betroffenen, die Betroffenen, auch eine große Gefahr.
Auf
Weil
jeden Fall. Ich wollte das gar nicht verharmlosen,
ja.
weil das hat ja verschiedene Formen, so ein Wahn. Und da waren auch gefährliche Situationen bei, kann ich ganz klar sagen. Und was wollte ich jetzt eben? Also, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, da müssen wir ja ganz viele Dinge anzweifeln. Deshalb, ja, wieder. Komme ich eigentlich immer, das ist ein ganz schmaler Grat in meinen Augen. Also, ja. Aber ich kann nicht genau sagen, ich weiß gar nicht, ob das einfach meine individuelle Meinung ist. Das hat viel mit Glauben zu tun, ne?
Ja, und darin mit viel Vertrauen, glaube ich.
Ja.
Dass dich das eben auszeichnet, dass du sagst, du hast ein Sensorium dafür, was gute Erfahrungen sind, was gute Wahrheiten sind. Und wenn da irgendwie was schal schmeckt oder was zu bitter für deinen Geschmack auch ist, das stellst du dann in Frage und zweifelst das vielleicht auch an. Ne? Also, dass wir auch ein Gespür vielleicht für unsere Wahrnehmung haben. Was kann denn wirklich wahr und existent sein und was tut uns gut und was ist eher schlecht für uns. Und da vielleicht nochmal, weil wir auch ein bisschen auf die Zeit jetzt gucken müssen und so langsam zum Abschluss kommen
Ja.
müssten, gibt es gute Geister und böse Geister?
Böse Geister. Ja. Damit habe ich mich letztes Jahr in der Vergebungsarbeit beschäftigt, im Zusammenhang jetzt mit, was mir passiert ist mit den Beinen. Wie soll ich das sagen? Also, das ist schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, jein. Also, es ist eine doofe Antwort. Und zwar kann ich das so begründen. Ich glaube auch so ein bisschen an das Gesetz der Polarität und irgendwie muss es beide Seiten geben. Aber durch die Polarität ist es ja trotzdem wieder eins, weißt du? Und da kommen wir wieder zu meinem Monismus zurück. Weil es ist ja einfach nur eine Abwendung. Und genauso kann man sich ja wieder hinwenden, weil das ist für mich irgendwie verknüpft mit Sünde. Aber das hat ja seine Berechtigung, weil darin kann man dann erkennen, ja, dass durch Sünde eigentlich keine guten Dinge passieren. Und dann kann man sich dem Guten wieder hinwenden.
Ich frage das auch ein bisschen, weil ich schon mal gehört habe, dass Menschen, die in einem Haus wohnen, in dem sie besonders unruhig sind, nicht so richtig zur Ruhe kommen, so eine kleine Austreibung machen. Ich weiß
Ach so,
nicht,
das meinst du.
wie man das richtig nennt. Aber da gibt es ja eben auch einen Ritus, da gibt es eben auch Heilpflanzen, dann gibt es Weihrauch und was auch immer man alles benutzt. Und ist da nicht, liegt dann dem nicht der Gedanke zugrunde, dass es da böse Geister gibt, die da irgendwie dieses Haus besetzt haben?
Das meinst du. Ich war auf einem ganz anderen Pfad unterwegs. Nee. Nein, also ich glaube nicht, dass Häuser von bösen Geistern besetzt werden. Es gibt, also in meinen Augen, ja, es gibt Energien. Das kann man ganz deutlich spüren. Also ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die, oder ich habe selber auch mal in Brendonk ein Arbeitslager aus der Nazi-Zeit mir angeschaut. Und die Atmosphäre da, die ist anders als hier bei mir zu Hause. Da ist eine andere Energie. Und ich konnte dieses Leid da richtig spüren. Und ja, diese Empfänglichkeit für Räume oder Dinge wahrzunehmen, die werden Kindern oft abtrainiert, wenn die irgendwas sagen oder, keine Ahnung, viele Kinder haben ja auch Fantasiefreunde oder nehmen Auren wahr oder sowas. Und dann sagen die Erwachsenen ganz schnell, ja, nee, du spinnst irgendwie oder wir fahren mal zum Arzt. Aber das ist ja nicht wahr. Die spinnen ja nicht. Das ist ja deren Wahrnehmung. Und nee, also das böse Geisterhäuser besetzen, glaube ich nicht. Aber es gibt tatsächlich Energien, die an Gegenständen haften. Und da kann man das zum Beispiel dann mit Räuchern rituell reinigen.
Wo kommen die Energien her?
Energie ist ja überall die ganze Zeit. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt auf dem Flohmarkt ein Möbelstück kaufe, irgendeinen Schrank, dann gehörte der ja mal jemand anderem. Und dann hat der Schrank die Energie aus dem Haus, wo er vorher stand. Also der hat ja Streit mitbekommen, Liebe mitbekommen und das kann Einfluss auf den Raum haben.
Also das sind doch böse Geister, oder? Also ich meine, ein Geist ist doch etwas Immaterielles, eine Kraft, die ohne Körper auskommt. Du kannst es auch Energie nennen, aber ist das nicht im Prinzip das Gleiche?
Böse. Das ist das Schwierige an Worten. Für mich liegt da so eine Motivation zugrunde, dass eine böse Energie oder einen bösen Geist etwas Böses machen will. Aber das bringt ja, also in dem Beispiel, was ich jetzt gerade gemacht habe, der Schrank ja einfach nur mit. Der Schrank ist ja nur ein Phänomen. Der hat ja keine Motivation.
Ja gut, können wir ja sagen, es ist ein Geist, der jetzt nicht böswillig handelt und sagt, ich möchte das Leid, das mir widerfahren ist, verbreiten, sondern ich bringe das mit. Und das ist jetzt Bestandteil dieses Raumes, dieser Wohnsituation, weil ich da bin. Ja?
Ja.
Könnte man so schon so sagen. Also, da erreichen wir natürlich nochmal einen Bereich, den man sich genauer anschauen müsste. Ich wollte sowieso immer mal was zum Thema Exorzismus machen. Das würde dann schon diesen Bereich berühren. Aber sei es drum, liebe Joyce, wir kommen jetzt zum Ende unseres Gesprächs. Und es hat hier die gute Tradition, dass mein Gast, meine Gästin das letzte Wort hat. Du darfst jetzt entscheiden, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest zum Thema Heilung, Heilpflanzen, Glaube, Mystik. Das waren so die Schwerpunkte, die wir so hatten. Das Auditorium gehört ganz dir. Bitte schön.
Dann, ich habe mir eben aus der Bibel ein Zitat rausgeschrieben und ich glaube, das fasst alles ziemlich gut zusammen. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und da muss man ganz lange drüber nachdenken, aber das ist, glaube ich, gut, wenn.
Ich habe eine Ahnung, wo das steht, aber sag mal, was das für ein Zitat ist. Wo steht das?
Das ist am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das ist dann, glaube ich, der dritte Satz oder so.
Also, Johannes Evangelium, ne?
Ja.
Der Prolog. Okay, liebe Leute, lest euch das durch, dann durchdringt ihr auch mehr, was Joyce da mit ihren Kräutern macht. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns Einblicke gewährt hast in ja, eine Welt, die doch irgendwie anders geprägt ist. Ja. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Alles Gute für deinen Heilprozess. Ja, und lass gerne von dir hören, wenn du wieder springst und fidel bist wie eine Gazelle.
Mache ich, danke.
Und ihr macht's auch hübsch. Ciao und bis bald. Tschüss.